jahrzehntelange Durststrecke.
Was da im Moment so passiert, ist eben schon Wahnsinn.
Also ich habe jetzt 3 Positionen neu aufgebaut in meinem Depot. Halte ich schon für erfolgversprechend.
Ja, also wir haben hier ein günstiges Unternehmen, was
jetzt bist du investiert und ich bin auch investiert.
Nee, ich nicht. Was haben eigentlich eure Mütter in der Vergangenheit so falsch gemacht? Einer, der auch total gerne nach Aktien guckt, ob sie gerade günstig sind und von daher einen relativ ähnlichen Bewertungsansatz, möglicherweise aber an der einen oder anderen Stelle mal andere Ergebnisse hat als ich, ist Thorsten Tiet, Gründer vom Aktienfinder, und der ist heute zu Gast.
Hallo Tobias, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Thorsten, wer bist du, was machst du und warum macht dir das, was du tust, so viel Spaß?
Ich bin Aktienaddikt, aktiensüchtig oder börsensüchtig heißt es ja auch, ne? Mittlerweile hat sich das auch auf ETFs tatsächlich abgefärbt, die wir ja auch analysieren auf unserer Webseite. Angefangen hat der ganze Spaß durch meinen Vater induziert, noch im letzten Jahrtausend, Ende der 90er Jahre. Da habe ich dann auch meine ersten Aktien gekauft. Das ist dann später auch eine Frage, glaube ich, welches die erste Aktie war. Ja, ich habe den Aktienfinder dann auch gegründet, habe Beruf zum Hobby gemacht, das Hobby zum Beruf, so rum. Kann ich kaum noch auseinanderhalten, weil es macht mir einfach so viel Spaß. 2017. Und dann ist es mit der Zeit halt immer mehr gewachsen.
Wie kam es, dass Börse in deinem Leben anfing, eine Rolle zu spielen? Du hast deinen Vater eben schon angesprochen.
Der war derjenige, der ist immer mal alle 2 Wochen so ein dünnes Börsenbriefchen in den Briefkasten geflattert. Und nachdem mein Vater das dann abgegriffen und gelesen hat, dann lagst du halt irgendwo im Wohnzimmer rum, da habe ich mir das gegriffen und ich fand es schon ganz interessant. Ich interessiere mich schon so auch für Wirtschaft allgemein und habe dann immer verstanden, dass man auch in Unternehmen investieren kann. Damals ging es auch schon eher in diesen Börsenbriefchen ums langfristige Investieren. So, dass es dann kam, wie es kommen musste, hatte ich mein erstes eigenes Geld als Auszubildender bei einer Bank. Da musste das natürlich irgendwo hin. Und dann ist es dann gleich an die Börse gewandert, wo ich dann natürlich mit unterschiedlichem Erfolg dann Aktien gekauft habe.
Ja, kann jeder was zu erzählen? Was war die erste Aktie, die du gekauft hast und wie ist es ausgegangen?
Ich habe schon in jungen Jahren prophetische Gaben bewiesen. Auf der einen Seite, also die erste Aktie tatsächlich, ist jetzt kein Scheiß, war AMD, die ich gekauft habe. Natürlich habe ich sie nicht behalten bis heute. Ich weiß nicht mehr. Es gibt keine Belege mehr von damals. Ich weiß nicht mal, was für ein Broker das noch war. Auf jeden Fall nicht der heutige.
Wann war denn das? Also wann ging es denn bei dir los? Also auch bezogen auf die, wann fing an, Börse eine Rolle zu spielen?
1997 oder 98. Also das war das damals gewesen. Also es ist fast 30 Jahre her oder um die 30 Jahre her, dass ich die dann gekauft hatte. Ich weiß noch, am ersten Börsentag ist die Aktie um 2% gestiegen. Ich habe mich gefühlt wie der König. Ja, genau. Ich denke, die Haltedauer, die war bestimmt unter einem Jahr. Und ich weiß nicht mal mehr, ob ich die im Gewinn oder im Verlust verkauft habe. Nvidia hatte ich auch 2003 gekauft, habe die aber auch nur ein paar Monate gehalten. Also damals war das alles noch ein bisschen anders als heute.
Damals war es auch noch nicht ansatzweise zu ahnen, was aus einer Nvidia, die eben so Nebenproduktehersteller im Grunde genommen damals war für Grafikkarten, was aus der mal werden würde.
Sowohl AMD als auch Nvidia hatten ja dann jahrzehntelange Durststrecken.
Ja.
Also 10 Jahre plus Durststrecken, wo Aktionäre überhaupt kein Geld damit verdient hatten. Im Gegenteil, die saßen dann auch noch auf Buchverlusten. Dieser richtige durchschlagende Erfolg, der ist jetzt nur dem erst Bitcoin-Mining-Zeitalter und dann jetzt aber viel mehr noch jetzt dem KI-Zeitalter zu verdanken. Und das konnte doch damals alles niemand erahnen.
Ich hatte ja letzte Woche das Thema des Kurswahnsinns dann eben auch bei einer Intel-Aktie oder bei einer Samsung-Aktie, die sich ja beide sehr, sehr stark entwickeln. Die eine aus meiner Sicht fundamental untermauert, die andere, da wird es dann schon schwierig, diese Mauer und diese Untermauerung zu finden. Aber was da im Moment so passiert, ist eben schon Wahnsinn. Im Übrigen ja sowohl, und da kommen wir ja im weiteren Verlauf auch noch drauf, in die eine Richtung, in die Positivrichtung, dass Werte nach oben katapultiert werden, aber eben auch nach unten, wo man sich dann bei einigen Bewertungen auch noch fragt nach dem Motto, das ist jetzt eigentlich so bei dem, was die machen und bei dem, was sie an Wachstum durch die Quartalszahlen immer noch rechtfertigen, jetzt eigentlich schon fast eine Bewertung dafür, dass die Börse der Meinung ist, das Unternehmen verschwindet in 5 Jahren.
Das ist doch immer diese Über- und Untertreibungen oder Gier und Furcht. Ne? Wenn es läuft, wenn es nach oben läuft, jeder will dabei sein, springt die Gier, Fear of Missing Out, oft auch mit, ist das ein Teil und nach unten ist es genau die andere Richtung. Da ist dann die Furcht, es wird alles abverkauft, bevor es noch weiterfällt. Keiner will das Papier mehr anfassen, nicht mal mit der Kneifzange, selbst wenn es vermeintlich im fundamentalen Discount zu haben ist.
Wenn wir das bei großen Unternehmen haben, die wir möglicherweise auch beide schon so 10 oder 20 Jahre kennen, das ist ja dann immer schon so ein Punkt, wo man dann auch auf Basis von Historien nachguckt, du bei Aktienfinder, ich bei Guru Focus, ob das möglicherweise im Moment so ein Level sein kann, was interessant ist. Vor dem Hintergrund, bevor wir zu den 3 Top-Aktien kommen, aber letzte Transaktion von dir, wo du entweder etwas gekauft hast oder gerne auch etwas verkauft hast, was war das für ein Wert und warum bist du da aktiv geworden, in welche Richtung auch immer?
Also ich habe jetzt 3 Positionen neu aufgebaut in meinem Depot. Eine Aktie, ich habe ja schon angeteasert, alle 3 Aktien, über die wir jetzt sprechen werden, habe ich im Depot und eine dieser Aktien werden wir jetzt dann auch näher besprechen. Also das ist ein kleiner Vorgriff, das wäre jetzt MSCI, Profiteur des Indexbooms. Ich finde immer ganz nett, wenn man auch außerhalb von KI, vom Hardware-Boom, noch andere Unternehmen findet, die andere Kurstreiber haben, nachhaltige Kurstreiber. Zum Beispiel habe ich auch schon gesehen bei euch Tabak, ne? Spielt bei euch, also du bist, glaube ich, auch in BAT investiert, wenn ich es richtig gesehen habe, in einem der letzten Videos.
Genau, ich habe 5 Tabakpositionen, die dann einfach.
Ach, dann hast du ja quasi alles. Dann musst du ja alle haben.
Naja, die fünf großen. Es gibt ja noch diverse weitere Unternehmen, also ob das nun Scandinavian Tobacco ist, oder auch die Töchter dann in der Tschechoslowakei. Also, oder diese Czech Tobacco, gab es ja, oder was war das? Philip Morris, Tschechoslowakia, die hatte ich mal drin, die ist grundsätzlich eben ganz interessant, aber sehr, sehr schmerzhaft von den Dividenden.
Du meinst wegen der Quellensteuer vermutlich, oder? Schmerzhaft mit Dividenden.
Genau, und der Christian hat mich dann versucht, irgendwie in diese Dividendenerstattung reinzuquatschen. Und da habe ich dann gesagt, nee, also bevor ich mich mit irgendwelchen Finanzämtern im Ausland auseinandersetze, verkaufe ich lieber den Titel, und also die Gesamtbelastung ist da eben einfach hoch. Aber es gibt schon noch ein paar Unternehmen, auch neben den Top 5, die sind halt ein bisschen unterschiedlich gewichtet, weil auch unterschiedlich dann nachgekauft wird und das ist genau das Thema. Wobei auch das alles, also auch diese Unternehmen und auch eine MSCI, über die wir gleich anfangen werden zu reden, bevor wir ein Thema noch abgehandelt haben, da ist es ja auch so, dass natürlich auch in diesen Unternehmen KI einen wahnsinnigen Einfluss gewinnen wird und auch da in der Lage ist, bestimmte Sachen besser zu berechnen, schneller zu programmieren und dann eben auf der Kostenseite an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch. Heute habe ich nun kein weißes Hemd an, aber das, was man als White-Color-Job bezeichnet, dann eben auch bei MSCI ein Thema wird.
Ja, definitiv. Also das ist allgemein so, dass gut geführtes Unternehmen bezüglich seiner Wertschöpfung erstmal von KI profitiert.
Du hast MSCI gekauft. Was noch? Was sind die beiden anderen, die in diesem Dreierkanon mit dabei waren?
Ich habe tatsächlich noch 2 ETFs gekauft, also keine Einzelaktien. Mhm. Und zwar ist es so, dass ich an diesen Hardware-Superzyklus glaube. Also ich bin vollkommen bei dir. Jetzt erstmal, dass einige Aktien deutlich zu teuer ist. Das ging ja jetzt auch schon bei Intel hervor, das hast du schon gesagt, du hast Intel und Samsung genannt und ich gehe mal davon aus, dass du Intel als die Aktie oder mit Intel die Aktie gemeint hast, wo der Kursanstieg fundamental so nicht unbedingt untermauert ist.
Für mich in der Höhe unerklärbar.
Ja, also lustig ist, also wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen und dann hatte ich ja gesagt gehabt, dass ich gestern ebenfalls einen Short hochgeladen hat auf unserem Kanal, ist unabhängig von dir. mit Intel der fundamentale Wahnsinn. Also wenn man wirklich nur auf das Fundamentale anschaut, dann und auch auf die fundamentalen Prognosen, ja, also schon auch ja. in die Zukunft gerichtet, dann versteht man das nicht so ganz oder beziehungsweise dann hält man die Kursentwicklung für übertrieben. Nichtsdestotrotz, die Macht der KI wird uns täglich vor Augen geführt, sowohl als mir sowohl als Privatperson, also ich google nicht mehr, ich benutze KI zum Beispiel, wenn ich was wissen will, also dieser Klassiker quasi als KI als Chatbot, aber auch dann in der Firma selbst, wie wir, also Programmierer, Designer, Redakteure, wie wir halt KI überall einsetzen. Mhm. Und wir sind ja ein kleines Unternehmen, also wir haben jetzt nicht so viel mit Compliance am Hut, der jetzt irgendwas verhindern würde oder so. Aber also wir können das relativ schnell umsetzen, wenn wir der Meinung sind, das hilft uns, dann tun wir das. Bei größeren Unternehmen, die tun sich dann natürlich entsprechend schwerer, die sind schwerfälliger. Die haben auch diverse Berichtspflichten, auch also Stichwort eben Compliance, was die alles einhalten müssen. Die sind bürokratischer unterwegs, da müssen dann auch andere Dinge noch berücksichtigt werden. Jetzt gehe ich mal nicht so ins Detail. Jedenfalls sind die deutlich langsamer, meiner Meinung nach. Und da stehen wir eigentlich sicherlich, das sind wir noch in den Kinderschuhen. Da wird noch so viel passieren. Das heißt, da wird die Nachfrage noch deutlich größer werden. Also da werden noch viel mehr Tokens durch den Ether geschickt werden, also diese KI-Tokens, diese KI-Währung quasi. Das wird sich aus meiner Sicht alles noch vervielfachen.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social-Media-Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Und wenn wir da dann an Industrie 4.0 oder weiß jetzt gerade nicht, wie viel wir sind, oder denken wir an die automatisierte, KI-gesteuerte Fertigung, ob das jetzt Roboter sind, durch die Fertigungshallen gehen oder irgendwas anderes, ist ja jetzt erstmal egal, aber das sind ja alles Dinge, die existieren ja noch gar nicht. Und es gibt noch so viele KI-Anwendungsfälle, also wir sind noch ganz, ganz am Anfang. Das benötigt immense, nicht nur Tokens, sondern natürlich auch die entsprechende Hardware, um das zu verarbeiten, die KI-Modelle, die immer besser werden, zu trainieren und dann diese sogenannte Interferenz, also der tatsächliche Prozess der KI-gesteuerten Outputs, so dass ich da ganz optimistisch bin, dass wir uns hier in einem Hardware-Superzyklus bewegen. Und aus dem Grund habe ich dann die Hyperscaler bei mir im Depot, also Microsoft und Amazon, reduziert. Das waren die Verkäufe gewesen übrigens, 2 Verkäufer. Und habe mehr in Hardware umgeschichtet und das über 2 ETFs gemacht, sodass ich jetzt weltweit quasi in Hardware dabei bin. Der eine ETF hat die Industrieländer abgedeckt, aber auch mit Südkorea und Japan. Das ist nicht in jedem drin. Und dann habe ich noch ein ETF genommen, explizit für China tatsächlich. Ein Tech-ETF, der nicht nur in Hardware investiert, da ist auch Batterietechnik drin und Solar beispielsweise stark, aber auch eben viel Hardware. Ich weiß nicht genau mehr, wie viel Hardware, also 50% oder so Hardware. Und allgemein bin ich übrigens der Meinung, das vielleicht auch noch abschließend, dass die Hardwarehersteller es einfacher haben werden, also jetzt mal unabhängig, abgesehen davon, dass einige zu teuer sind, also Stichwort Intel beispielsweise, aber das sind halt die eher Schaufelverkäufer, während diejenigen, die Hyperscaler, halt investieren müssen ohne Ende und dann mehr oder weniger die Hoffnung ist, dass sie das wieder einspielen. Das ist nochmal ein gewisser Unterschied. Wobei die dann auch nochmal noch stärker teilweise investiert sind in die hochdefizitären LLM-Entwickler wie Anthropic und OpenAI, gerade Microsoft sehe ich da etwas kritisch mit dem starken Engagement in OpenAI. Hoffen wir mal, dass die IPOs erfolgreich sind und die dann nicht quasi gerettet bzw. gekauft werden müssen von den Hyperscalern. Ne? OpenAI und Anthropic, weil IPOs scheitern. Das wäre so ein kleiner KI-Super-GAU, aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen.
Dass solche Situationen kommen können, ist für mich eigentlich einigermaßen ausgemachte Sache. An irgendwelchen Stellen wird es zu Enttäuschungen kommen und ich kann im Moment gar nicht Abschätzungen an welchen. Also lustigerweise, ich habe ja vor ein paar Wochen ein umgekehrtes Szenario für mich eigentlich gehabt, für mich einfach festgestellt, dass eine Microsoft noch also in meiner Zeit, wo ich es sehr aktiv beobachte, in meiner Wahrnehmung noch nie so günstig war, bin deswegen bei Microsoft eingestiegen und habe die habe im Echtgeld-TV-Depot sowohl eine Alphabet reduziert und beziehungsweise verkauft. Ich dann gesagt habe, dann muss man auch mal gucken, dass man die Position tauscht und ein bisschen Kohle vielleicht auch noch aufbaut. Und im privaten Depot, wo ich eben auch eine einigermaßen große Alphabet-Position hatte, die habe ich eben reduziert und laufe da jetzt eben mit Microsoft und der Alphabet durch. Amazon liegt bei mir einfach in der Tat da und ansonsten wird es noch bei mir durch eine Apple ergänzt, die ich eben seit über 10 Jahren drin zu liegen habe und die jetzt irgendwie bei so 1100% Performance ist. Aber da eben der letzte Punkt eben ist. Und die machen das ja, wenn wir über dieses Investitionsthema reden und da diesen kleinen Exkurs noch, um AI abzuschließen, zumindest im Vortake, die machen es ja so, dass ich relativ clever aus dem Ganzen, wir fangen erstmal an, High-Level zu investieren, rausgehalten haben und einfach gesagt haben, wir kassieren weiterhin unsere Kohle für unsere Telefone, für unsere Rechner, für unsere Tablets, die wir verkaufen. Und wie das eigentlich so mit KI dann laufen wird, gucken wir uns dann an und setzen dann auf das beste System.
Ja, das ist übrigens so ähnlich, wie es auch Wolters Kluwer macht als Vorgriff. Das ist auch eine der Aktien, die wir uns angucken werden. Auch jetzt, um das abzuschließen, es ist jetzt nicht so, dass ich Microsoft komplett verkauft hätte. Ich habe immer noch meine Microsoft-Position macht immer noch ungefähr 4,5% meines Privatdepots aus.
Hoppala!
Also es ist nicht so wenig. Es ist halt bloß so, dass was bei dir Apple ist, ist halt bei mir Microsoft. Ich habe die auch schon sehr lange im Depot und ist auch entsprechend gestiegen. Ich habe die jetzt nicht bei Höchstkursen verkauft, die kam ja wieder runter. Ja. Insofern ja, ist die fundamental, historisch gesehen, günstig, das stimmt. Aber sowohl Microsoft als auch Amazon waren halt bei mir so sehr große Positionen und ich wollte halt die Hyperscaler zugunsten von Hardware etwas reduzieren. Ne? Das war mein Grundgedanke.
Wenn ihr zu solchen Gedankengängen, Thorsten und ich machen ja gerade die erste, das ist ja quasi unser digitales Kennenlernen. Wir kennen uns persönlich zwar schon ein bisschen länger, aber wir machen jetzt die erste Sendung zusammen. Wenn ihr da sagt, da habt ihr Themenwünsche, lasst es gerne in den Kommentaren uns wissen und dann können wir sehen, dass wir uns einigermaßen zeitnah noch ein zweites Mal verabreden. Egal, ob es jetzt um die ETF-Ideen von Thorsten geht oder nochmal einen entsprechenden anderen Deep Dive zu den Magnificent Seven, wo ich noch einen anderen Kollegen mal wieder hierher bitten muss. Also lasst es uns an der Stelle wissen. Und wir schließen jetzt den Siebener Reigen, den Reigen der sieben Fragen, Thorsten, mit deiner Lieblingsinvestmentweisheit. Welche ist es und warum?
In Aktien investieren, von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Es geht einfach darum, dass man Aktien als langfristiges Investment sehen sollte und dass man auch in Qualitätsunternehmen investieren sollte und dass dann am Ende aller Tage, wenn man es richtig macht, über das gesamte Depot hinaus, auch über schlechte Börsenphasen, die man ja zwangsläufig mitmachen muss, so ist halt das Leben, auch an der Börse, dann doch von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren kann. Viele sagen ja, die Börsen steigen langfristig und der Beweis ist ja dann immer irgendein Index, der dann hervorgeholt wird. Der S&P 500 beispielsweise, der dann auch dafür steht, dass, hey, steigt doch alles, aber die großen Indizes, die auch immer wieder genannt werden, vor allem in Amerika, die haben ja so ein bisschen die sind jetzt ja nicht mehr so die repräsentativen Börsenbarometer. Ne? Durch die Marktgewichtung und alles. Und die werden ja total dominiert von relativ wenigen Big-Tech-Playern. Das sieht man auch immer schön in irgendwelchen Trimaps beispielsweise, dass einzelne Aktien extrem groß sind, also extrem große Rechtecke haben, während es ganz viele kleine Rechtecke gibt. Und die großen Rechtecke, die sind meistens so grün gefärbt über längere Zeiträume. Und die vielen kleinen Rechtecke, die sind entweder weniger grün gefärbt oder sogar rot. Also ist natürlich so, ist ein anderes spannendes Thema. Aber im Prinzip funktioniert es nach wie vor, in Aktien investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Mit Qualitätsaktien und MSCI sehe ich, dass du die gerade auf dem Bildschirm hast. Das wäre so eine Qualitätsaktie.
Damit steigen wir jetzt im Grunde genommen auch ein in die drei Top-Aktien, die du ausgewählt hast, bevor wir in der Tat mit der MSCI starten. Du hast ja eine relativ freie Vorgabe für das Thema, wie jeder Gast, der zum ersten Mal da ist, bekommen, seine drei Top-Aktien auszuwählen. Worauf hast du jetzt bei den drei Titeln, die wir jetzt gleich besprechen, geachtet?
Dass es hier sich um Qualitätsaktien handelt, das heißt, dass Unternehmen sein sollen mit Geschäftsmodellen, die langfristig steigende Gewinne nach sich ziehen. Das heißt, wenn man jetzt sich den Chart anschauen würde, der Gewinnentwicklung oder auch eine Zeitreihe, tabellarisch, dann würde man sehen, dass die Gewinne langfristig steigen von diesen Unternehmen. Sowohl pro Aktie als auch absolut. Und es schütten auch alle drei Unternehmen Dividende aus. Und die steigt natürlich parallel mit zu den Gewinnen. Das ist das Wichtigste. Dann habe ich auch noch geschaut, dass diese Aktien nicht überbewertet sind. Ja, also man kann ja Qualitätsaktien auch überteuert kaufen. Und wenn es dann zur Korrektur kommt, sitzt man erstmal auf Buchverlusten.
Genau.
Also diese beiden Dinge habe ich angeschaut, Qualitätsaktie und Bewertung.
Als ersten Titel in deiner Auflistung haben wir MSCI, also die Firma, die dafür bekannt ist, dass sie Indizes, dann eben auch Analytics-Software, ESG, Klimadaten und all das für institutionelle Investoren bereitstellt. Und dann vor allen Dingen natürlich deswegen bekannt ist, weil sie unter anderem auch die globalen MSCI-Aktienindizes herausgibt. Also ob nun den klassischen MSCI World, den All Country World, MSCI Emerging Markets. So, und das ist erstmal so das Standardgeschäft. Und ansonsten gibt es vier Geschäftsbereiche, wo es um Indizes geht, wo es dann um Analytics geht, wo es um das Thema Sustainability und Climate geht und wo es dann nochmal um alles andere wie Private Assets, die ja im Moment auch eine gewisse Rolle spielen. Wir sehen hier einen etwas längeren Chart. Wichtig, so wenn man einfach auf die letzten 5 Jahre guckt, und wir sehen den Chart für die Podcast-Zuhörer hier in der Euro-Variante auf Scalable. MSCI ist ein US-Unternehmen, notiert im Moment bei $585 und notiert damit zum einen 55% überhalb dessen, wo sie vor 5 Jahren standen. Und MSCI notiert eben, wenn man auf die letzten 5 Jahre guckt, 27% über dem, wo sie vor 5 Jahren in diese Zeitspanne gestartet sind. Sie notieren 55% über dem niedrigsten Stand, der in dieser Zeitspanne erreicht wurde, und gleichzeitig auch 13,4%, Thorsten, unter dem Hoch, das sie erreicht haben. Und wir sehen hier und erklären es für die Podcast-Hörer deswegen auch, dass so in den letzten Jahren, sagen wir mal, außer Spesen und zusätzlichen Dividenden bei der Aktie eigentlich nicht so richtig viel passiert ist. Also im Grunde genommen da die Aktie seitwärts gelaufen ist und so um die $600 herum dann geschwankt ist, jetzt bei 495, 496 Euro in der Umrechnung steht. Und ja, da schließt sich dann natürlich die Frage an, während wir auf die Zahlen auch gucken können, was eigentlich in den letzten Jahren so passiert ist, wo das, was du gesagt hast, eben auch unterstützt wird. Umsatzwachstum, Gewinnwachstum. Was ist bei dem Unternehmen im Moment los? Was findest du an dem Unternehmen toll? Leg du doch mal los mit deinem Blick auf MSCI.
Die haben vier Geschäftsbereiche. Der Geschäftsbereich, der sich Index nennt oder schimpft, das ist der, den die meisten Zuhörer kennen, über MSCI World und an vielen diversen anderen MSCI-Indizes. die dann benutzt werden von den Fondsanbietern, sowohl von ETF-Anbietern als auch von aktiv gemanagten Fonds. Die aktiv gemanagten Fonds, die nutzen zum Beispiel dann MSCI-Indizes als Benchmark, müssen dafür auch Geld bezahlen. Und die ETFs benutzen die dann zum Nachbilden. Die orientieren sich dann da mehr oder weniger sklavisch dran. Und also das heißt, ein MSCI World ETF, der hat dann halt die Aktien eines MSCI World drinne, mit Sampling oder ohne Sampling oder synthetisch, ist egal, aber er bildet den dann halt nach und benutzt ihn wahrscheinlich auch als Benchmark. Und dafür werden dann sowohl von den ETF-Anbietern als auch von den Anbietern aktiver Fonds Gebühren fällig. Und das ist so eine Art Abo-Modell. Ja? Das heißt, solange der ETF oder der aktiv gemanagte Fonds existiert und solange der sich am an einem MSCI-Index orientiert, und was ist der Normalfall, dass sie da sich einfach so mal schnell wechseln, weil es auch ein Marketinginstrument, ne? Also viele Leute sagen, ja, ich möchte jetzt in einen MSCI World ETF investieren und nicht plötzlich, ich möchte in einen Soul Active oder in einen FTSE World Index investieren, also auch ein Marketinginstrument.
Was aber trotzdem auch gute Anbieter sind, halt auf einem anderen Bekanntheitslevel.
Definitiv, aber MSCI ist halt so der Standard. Ne?
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung.
Wir reden hier bei SGTV ja immer wieder über den Zinseszinseffekt. Aber der funktioniert nur, wenn die ausgeschütteten Dividenden auch direkt weiterarbeiten und nicht erst Wochen oder Monate lang auf dem Verrechnungskonto herumliegen. Aber manchmal ist es im Leben ja so, dass man etwas anderes dem Prüfen eines Dividendeneingangs vorzieht. Für einige schwer vorstellbar, aber glaubt mir, es ist so. Oder es wird irgendwann so sein. Wirklich. Und für die Freunde des Müßiggangs oder auch einfach für die an Komfort Interessierten gibt es jetzt den Autopiloten für Dividenden. Bei Scalable heißt das DRIPS, Dividend Reinvestment Plans. Damit werden eure Ausschüttungen aus sparplanfähigen Aktien und ETF ab sofort vollautomatisch und gebührenfrei wieder genau in die Aktie oder den ETF investiert, die sie ausgeschüttet hat. Dabei kauft Scalable für euch auch Bruchstücke, sodass wirklich jeder Cent sofort nächste Runde im Zinseszinskarussell dreht. Einmal im Portfolio, bei Einstellung und Dividenden reinvestieren, den Schalter umlegen, fertig. Und wenn ihr genau das nicht anschauen könnt, dann habt ihr wohl noch kein Konto bei Scalable und verzichtet auf knapp 4.500 verfügbare Aktiensparpläne. Ein Tagesgeldkonto mit aktuell 2,5% Zinsen, dem Reinvestieren von Dividenden und vielem mehr. Vielleicht ist das ja ein guter Zeitpunkt, diesen Verzicht mal zu überdenken.
Weiter geht's mit Echtgeld-TV.
Also MSCI ist, was Indizes angeht, der globale Marktführer. In den USA ist es S&P, also S&P Global. Aber global gesehen, weltweit gesehen, ist es MSCI. Und das ist ein wiederkehrendes Geschäft. Und es hat ein Geschäft mit sehr hohen operativen Margen. Und die operativen Margen liegen bei über 70%. Das ist auch das profitabelste Segment von MSCI und es macht auch 57% des Umsatzes aus. Also das ist wirklich die prägende Geschäftseinheit von MSCI. Während bei S&P Global beispielsweise sind es gerade so 10 oder 11%, nur als Beispiel. Es ist also eher so ein Pure Play, sage ich. Nicht komplett Pure Play, aber immerhin mal 57%. Dann gibt es noch andere Geschäftsfelder, in denen die tätig sind. Das zweitwichtigste Geschäftsfeld von MSCI, das nennt sich Analytics. Das ist Software. Da klingeln jetzt die Alarmglocken. Oh, Software. Das heißt, das wird disruptiert von KI. Also, da ist Risikomanagement-Software und Software für Portfolioverwaltung drin. Wenn man sich das Ganze anschaut vom Umsatz her, dann sieht man, dass es einfach weiterhin wächst. So wie auch bei vielen anderen Unternehmen, die angeblich KI disruptiert werden. Dann haben wir ein Segment, das schimpft sich Sustainability, also Nachhaltigkeit and Climate und Klima. Ja, da geht es dann so um Ratings über Umweltverträglichkeit, also ESG-Zeug, soziale Kriterien, Standards, gute Unternehmensführung, bla bla bla, wo sich die Meinungen teilen, wie wichtig das ist, aber oder was für einen Sinn das macht, aber letztendlich ist es tatsächlich wichtig. Und wenn ich zum Beispiel bei uns in den ETF-Finder reingehe und dann mal gucke, da gibt es so viele ETFs, die sich dann im Titel mit Climate irgendwas schimpfen, die teilweise auch richtig gut laufen. Ja. Also das ist fest verankert in der Industrie und es geht auch nicht weg, auch dann, wenn es keine Fridays for Futures mehr gibt oder so, Proteste, gibt es das trotzdem noch. Ja. Also das ist auch was tatsächlich Unternehmerisches, Nachhaltiges. Und dann gibt es noch ein anderes Segment, das heißt im Prinzip Private Assets. Und da geht es dann um ja Ratings quasi für Anlagen außerhalb der Börse. Also das kann also so Wagniskapital sein, von Startups zum Beispiel oder Neudeutsch Venture Capital oder auch schon reifere Unternehmen, dann heißt es Private Equity. Es kann aber auch ganz aus dem Eigenkapitalbereich weggehen, also in Fremdkapital rüber. Also alternativ, anstatt dass Banken Unternehmen Geld geben, geben das private Geldgeber, dann heißt es Private Debt Funds beispielsweise. Das muss halt auch alles bewertet werden, ne, wie gut es ist. Und das macht MSCI ebenfalls. Das Segment, das man am wenigsten macht, aber weniger als 10% des Umsatzes aus. Also dieses Sustainability in Climate, also dieses ganze ESG-Zeug und so weiter und dieses Private Assets macht jeweils 10% aus. Analytics macht ungefähr 20% aus und der Rest ist das Indexgeschäft. Mhm. Also das machen die. Und alle, wenn man sich das anschaut, die Umsätze, dann sieht man, alle diese Geschäftsfelder wachsen. Und wenn man sich die Margen anschaut, dann sieht man, alle Geschäftsfelder sind profitabel. Am profitabelsten ist das Geschäftsfeld mit den Indizes. Und aus der Sicht würde ich das erstmal so als Zwischenfazit ziehen, dass MSCI gut aufgestellt ist.
Lass mich mal da kurz an einer Sache reingehen, weil du hast ein Unternehmen jetzt auch noch gesagt, was in der letzten Zeit dann eben auch ein bisschen unter Wasser gekommen ist, weil so diese Wachstumsaussichten, die sich lustigerweise mit denen von MSCI, die im Moment so in den Erwartungswerten drin schon relativ vergleichbar halten, ja, auch konform gehen. Und das ist S&P Global. Du hast schon gesagt, die Aktie ist, das Unternehmen ist größer, die Aktie ist, glaube ich, so bei der Bewertung auf dem Dreifachen unterwegs, ist allerdings bei der Bewertung günstiger bewertet als eine MSCI, aber hat eben jetzt gerade mit den letzten Quartalszahlen, wo man insbesondere zurückliegend zwar einigermaßen das getroffen hat, aber der Ausblick für 2026 enttäuscht hat, wo man eben so Wachstumszahlen von 7 bis 9% in den Raum gestellt hat und immerhin beim Gewinn pro Aktie 10% gesagt hat. Trotzdem macht man sich hier Sorgen und diese Sorgen kommen ja im Grunde genommen auch so ein bisschen durch den zurückgehenden oder zurückgegangenen Kurs bei MSCI rüber. Wie siehst du da dieses Thema der Ängste?
Also zunächst einmal ist S&P Global ein bisschen anders aufgestellt als MSCI. Ich sagte ja schon, dass das Indexgeschäft da ein bisschen unter ferner Liefen ist. Macht gerade mal 12% aus, im Gegensatz zu 57% vom Umsatz bei MSCI. Bei S&P Global, man kennt die ja in erster Linie von den Ratings. Und diese Ratings sind ein zyklisches Geschäft. Das hängt davon ab, zum Beispiel, wie der Anleihemarkt floriert. Jede Anleihe braucht ein Rating. S&P Global vergibt das und verdient gerade bei der Auflage da viel Geld. Wenn die Zinsen steigen beispielsweise und es dann nicht mehr so attraktiv ist, Anleihen rauszugeben, dann flaut es ab. Das heißt, das Geschäftsmodell von S&P Global ist etwas zyklischer als das von MSCI, ist also damit auch riskanter als das von MSCI und rechtfertigt damit auch einen Bewertungsabschlag im Vergleich zu MSCI. Zum Abverkauf selbst jetzt sehe ich, dass der große Abverkauf, das war nicht im letzten Quartal, sondern das war das vorletzte Quartal bereits gewesen. Und da sehe ich jetzt bloß, dass zum Beispiel der Gewinn pro Aktie die Analystenschätzung nicht getroffen, sondern minimal verfehlt hat. Da bin ich jetzt aber nicht so in den Details drin, dass ich da jetzt genau sagen kann, was da wie war. Was ich sagen kann, ist, was so die wesentlichen Unterschiede sind zwischen MSCI und S&P Global und warum ich MSCI quasi vorziehe, so unternehmerisch. ne? Weil es halt sicherere Bank ist aus meiner Sicht.
Wenn wir auch mal auf die Bewertungszeilen oder generell auf Bewertungen gucken, dann fällt auf, dass eine MSCI in Bewertungssphären unterwegs waren, wo ich dann auch mit einer gewissen Fassungslosigkeit vor dem Rechner sitze. Ich gucke mir jetzt beispielsweise mal das Jahr 21 an, wo man mit einem Price-Sales-Ratio von 25 notiert hat. Also wo ich dann auch sage, ja, also da fällt mir jetzt auch nicht mehr so richtig viel zu ein, obwohl die natürlich also eine sensationelle Profitabilität haben, damals schon eine Nettomarge von 35,5%, die sie mittlerweile auf die zurückliegenden 12 Monate über 40% gesteigert haben, aber trotzdem 60er, ein 25er Price Sales Ratio, ein über 60er Kursgewinnverhältnis. Die beiden haben sich ja quasi halbiert, ne? Also die Aktie ist zwar seitwärts gelaufen, aber Price-Sales-Ratio ist durch den Umsatzanstieg eben auf immerhin auch noch ordentliche 13,4 gefallen. Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt so im Bereich um die 33. Wie bewertest du diese Zahlen auch vor dem Hintergrund des von dir angesprochenen höheren Wachstums, was du da siehst, und was siehst du für ein Wachstum für das Unternehmen in den nächsten Jahren?
Jetzt werden wir im Prinzip auch die Frage beantworten, warum über die letzten 5 Jahre so wenig ging. Also wir haben ja jetzt hier die letzten 5 Jahre, das hast du ja jetzt auch schon gezeigt gehabt, und da sieht das Investment ja jetzt nicht so toll aus. Und ein beliebter Fehler, den ja viele Investoren machen, die weniger aufs Fundamentale schauen, sondern mehr auf die Kursentwicklung schauen, die würden sich dann bei so einem Anblick wahrscheinlich nicht so angezogen fühlen von der Aktie, schätze
ich. Ist jetzt kein Momentum-Spitzenreiter.
Richtig, da war ja auch die 200-Tages-Linie, da liegt sie jetzt drüber. Okay, aber nichtsdestotrotz, jetzt zunächst einmal, wenn wir langfristig investieren wollen, dann sagen wir ja jetzt nicht 5 Jahre, sondern macht man 10 Jahre vielleicht, dann sieht es schon ganz anders aus, dann kommt man hier auf eine jährliche Rendite von 23%, einfach deshalb, weil die Aktie vorher, also die 5 Jahre vor den 5 Jahren, so gut gelaufen ist. Wenn ich nur auf 5 Jahre gehe, dann komme ich auf eine Rendite mit inklusive Dividende von 6%.
Und wir sehen eben auch an dem Chart, also das auch als Erklärung, wir sehen eben, dass der Chart hier bei 450 beginnt und dann relativ schnell auf 650 hochgeht bis in den Oktober 21. Das heißt, wenn wir jetzt noch ein paar Monate abwarten, Thorsten, dann wird diese gesamte Rendite relativ noch schnell niedriger ins Negative drehen.
Ja, richtig. Wenn wir jetzt nur die Performance der letzten 4,5 Jahre anschauen würden zum Beispiel, dann wäre die Rendite vermutlich, ich kann es gleich sagen, negativ, richtig. Dann wäre die sogar trotz Dividenden leicht negativ. In meinem Fall käme jetzt minus 1,6% jährliche Rendite raus. Jetzt gucken wir mal, woran es liegen kann. Und du hast es ja im Prinzip jetzt ja auch schon mit der Bewertung ins Spiel gebracht. Du bist auf das Price-to-Sales oder Kurs-Umsatz-Verhältnis, kann man es auch nennen auf Deutsch, ein. Und dann hast du schon erwähnt, dass wir hier ein 25er Kurs-Umsatz-Verhältnis hatten Ende 2021. Und das war, man erkennt es hier grafisch, das ist quasi ein Ausbruch nach oben. Also was man grafisch sieht, ist, dass das immer mehr steigt. Das ist 2017, lag das KUV bei um die 7, teilweise niedriger, und dann plötzlich bei 27. Also fast 4-mal so viel innerhalb von um die 5 Jahre. 4 Jahre. 5 Jahre ungefähr. Und dann, was man dann sieht, ist, dass es wieder nach unten fällt, ganz stark, auf so um die 14, und dann da volatil mehr oder weniger verharrt, und aktuell sind wir bei 13. Also sind wir ganz leicht unter dem Schnitt. Der Schnitt wäre auf die letzten 10 Jahre bei 14, und jetzt sind wir bei ungefähr 13, also ganz leicht drunter. Und dasselbe Spiel ist auch mit dem Kurs-Cashflow-Verhältnis beispielsweise. Da würde man das Gleiche sehen. Da hätte man sogar ein KGV von 60 gehabt. Ende 2021. Die ganze Zeit steigt das KGV und explodiert das regelrecht. Aber wir wissen ja, was damals passiert ist. Das war Corona. Man kann also MSCI als Corona-Gewinner bezeichnen. Und der Kurs wurde also nach oben getrieben, auf Spitze ein KGV von über 60, 66. Und jetzt haben wir aktuell ein KGV, das ist halb so hoch. Das ist 33 sagen wir mal. Und die Spitze war 66, also das ist wieder halb so hoch. Und was man im Prinzip auch sehen kann, ist, dass von Spätjahr oder Mitte 2020 bis heute eigentlich das KGV relativ stabil ist, abgesehen von diesem Ausbruch nach oben, ne, im Rahmen von Corona. So also einen richtigen Ausbruch nach oben, aber im Prinzip, wenn wir uns diesen Ausbruch mal wegbügeln, einfach wegschneiden, dann würde man sehen, dass das KGV eigentlich so eher bei, ja, bei, würde ich mal so, mal schauen, eher bei so, ja, niedrigerer 30er Bereich liegt, vielleicht so 34. Und momentan sind wir leicht runter mit 33.
Du hast ja diese Aktie jetzt ausgewählt, auch weil du im Moment sagst, du findest, dass sie jetzt eine gewisse Preiswürdigkeit mitbringt, dass sie in gewisser Weise preiswert ist. Und das siehst du bei dem Unternehmen so auf Basis dieser Ist-Situation und auch der Zukunftsaussichten, die wir ja im Grunde genommen auch schon sehen können in dem Prognoseteil deiner Grafik, wo das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des Ist-Kurses ja mit steigenden Gewinnen dazu führt, dass das KGV in einer 2029er-Projektion irgendwie bei 22, 23 liegt.
Liegen würde, ja, wenn es denn so kommt. Aber dadurch, dass die meisten Umsätze bei MSCI wiederkehrend sind und ich auch dieses Unternehmen als relativ KI-disruptionssicher erachte, das habe ich noch gar nicht gesagt, warum, halte ich das für ziemlich wahrscheinlich, dass der Gewinn entsprechend weiter steigen wird. Und ich halte auch für wahrscheinlich, dass der Markt dann, wenn es denn so kommt, im Jahr 2029 die Aktie nicht mit einem 21er KGV bewertet, sondern weiterhin mit einem KGV so von um die 30 oder ein bisschen mehr, sodass man damit Kursgewinnen rechnen könnte.
Risiko ist natürlich bei so einem Unternehmen dann auch immer, gerade wenn du sagst, der Großteil der Unternehmensumsätze stammen im Grunde genommen aus der Berechnung der Indizes, ist natürlich genau der Teil, wenn die Indizes sich aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel, weil sich Kurse auch mal wieder ermäßigen, was uns bestimmte Auguren ja seit 15 Jahren prognostizieren, dass die Welt untergeht. Also in dem Moment, wo die Welt untergeht, brauchen wir sowieso nicht drüber reden, dass dann natürlich auch ohnehin wir ein Problem mit Aktien haben. Dieses Unternehmen ist aber an zwei Stellen betroffen. Einmal, wenn die Welt untergeht, sinken Bewertungen, aber hier sinken dann eben auch automatisch mit zurückgehenden Bewertungen, zurückgehenden Aktienkursen, die Einnahmen, die man aus diesem Abo-Geschäft hat, weil eben auch die Indizes, die man berechnet, dummerweise deutlich niedriger notieren.
Richtig, das ist dieses Ende Asset Under Management, also das Fondsvolumen, das würde ja dann bei rückläufigen Kursen ebenfalls rückläufig sein, gegebenenfalls einmal durch die sinkenden Kurse und einmal dadurch theoretisch jedenfalls, weil Investoren Gelder abziehen könnten, ne? Insofern wäre das Unternehmen auch davon betroffen. Ja, da muss man natürlich hoffen, dass es zu einer V-förmigen Erholung kommt, dann ist das alles kein Problem. Man sieht ja beispielsweise überhaupt keine Spuren hier von Corona. Mhm. Oder wenn man noch weiter zurückgeht, dann müsste man eigentlich im Jahr 2007, aber da haben sie es nicht aufgedröselt, nach einzelnen Geschäftsbereichen. Wir wissen ja, es gab ja eine Finanzkrise 2007, 2008. Aber ich sehe hier keine Einbrüche in der Vergangenheit. Ich kann das auch nicht zum Beispiel sehen. Oder mal hier gucken, 2007, 2008. Der Gewinn war dann ganz leicht rückläufig während der Finanzkrise. Aber nicht zu vergleichen zum Beispiel mit irgendwelchen echten Zyklikern. Mhm. Also klar, Risiken gibt's immer. Aber ich habe ja im Teaser von MSCI quasi, glaube ich, geschrieben gehabt, profitieren vom Megatrend-ETFs etc., also dass langfristig mehr Geld in den Markt gepumpt wird, als das abfließen sollte. Also das ist eine Grundannahme von mir. Natürlich wird es eine oder andere Krise geben und dann würde die Aktie auch betroffen sein, dann kann man sie sicherlich auch günstiger einsammeln, aber das ist wieder eine allgemeine Frage, ob man jetzt warten möchte, bis man günstig theoretisch zum Zug käme und dann die Frage ist, ob man dann noch mutig genug ist oder ob man sagt hier, wie heißt es, der schöne Spruch, Time in the market beats market timing.
Aber ein anderer schöner Spruch ist ja von Buffett und Munger, dass die es mögen, ein großartiges Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen. Aus deiner Sicht haben wir im Moment bei diesem Unternehmen im Moment einen fairen Preis erreicht, aus deiner Sicht?
Also man kann ja auch das Renditepotenzial ermitteln Und zwar, wenn man jetzt hier den fairen Wert hat, das, wenn man hier den bereinigten Gewinn, da sieht man auch nochmal, wie schön gleichmäßig, also man sieht, dass der bereinigte Gewinn schön gleichmäßig verläuft, ohne größere Rückschläge seit vielen, vielen Jahren. Und wenn man dann den Aktienkurs dagegen hält und sich anzeigt, dann sieht man, dass der Aktienkurs sehr volatil verläuft. Dann sieht man die Übertreibung, die nicht durch exorbitante Gewinnexplosion, das steigt einfach nur ganz normal dynamisch, aber der ist nicht explodiert in einem Geschäft. Ja? Also das sieht man einfach schon ganz grafisch, wenn man diese beiden Zeitreihen quasi übereinander legt, dass hier eine Übertreibung stattgefunden hat. Und wenn man jetzt einfach sagt, wie sind da faire Werte Aktie basierend auf der historischen Bewertung und dabei diese Übertreibung schon rausrechnet aus dem Durchschnitt. Ja, und dann einfach nur, dann kommt man auf ein Kursgewinnverhältnis von 34. Und wenn man dann mit dem 34er KGV einfach sagt, was würden die Aktie jetzt eigentlich kosten, dann kommt man auf einen fairen Wert von um die $600. Und der Aktienkurs liegt bei, okay, es sind $610, sage ich mal, und der Aktienkurs liegt bei $585. Also dann würde man schon eine ganz minimale Unterbewertung haben, nach langer, langer Zeit. Also lange, lange Zeit war die Aktie eigentlich teuer. Und jetzt läuft sie, weil der Aktienkurs mehr oder weniger volatil seitwärts läuft, dann, und während die Gewinne steigen, in die Unterbewertung rein. Und dann kann man ein Renditepotenzial bestimmen, unter der Annahme, dass der Gewinn weiter wachsen soll, so um die 13-14% pro Jahr. Soll er weiter wachsen und der Markt bewertet diese Aktie auch weiterhin mit einem langfristig, mit einem 34er KGV, aktuell sind wir bei knapp 33, dann käme man auf eine Renditeerwartung über die nächsten Jahre von jährlich um die 16% tatsächlich. Das wäre dann wieder quasi das, was die Aktie auch vorher mal geliefert hat.
Mir geht es ja darum, also das Prinzip ist verstanden, dass wir reden hier sehr, sehr oft über historische KGVs auch. Ich erlaube mir da nur gelegentlich mal den Hinweis, mit welcher Bereitschaft wir hier mal eben so über ein 35er, 34er KGV reden, was nichts anderes heißt, als dass dieses Unternehmen auf Basis der Ist-Daten eine Gewinnrendite hat von 3%. Wo ich dann sage, okay, mir ist schon klar, ich habe kein Upside mit Staatsanleihen, aber bei Staatsanleihen kriege ich im Moment für die nächsten 10 Jahre 4,5%. Und also es erschließt sich mir eben dann immer nicht, dass dieses Unternehmen, was eine Wachstumsstärke ohne jeden Zweifel hat, ernsthaft mit einem 30er, mit einem 33er KGV bewertet wird.
Die Staatsanleihe hat auf der einen Seite eine Sicherheit, sage ich mal. Du kriegst dein Geld zurück, sollte man wenigstens annehmen. Je nachdem, welchen Staat du meinst, also wahrscheinlich USA oder irgend sowas. Genau. Da hast du dann halt nur die Inflation, die du quasi noch kompensieren musst, aber quasi kein Risiko. Aber was du bei Aktien, also bei Unternehmen eben hast, ist das Gewinnwachstum. Das sind diese 13-14%, von denen ich gesprochen habe, pro Jahr. Und wenn du das jetzt über mehrere Jahre nimmst als langfristiger Investor, rechtfertigt es natürlich schon eine deutlich höhere Bewertung als jetzt eine Staatsanleihe. Und was du ja machen kannst, ist, du kannst ja auch sagen, okay, die 34 wäre mir jetzt noch zu viel. Du kannst davon ausgehen, dass der Markt einfach sagt, er wird die Aktie jetzt mit einem 30er KGV beispielsweise bewerten. Und du dann immer noch auf eine Rendite kommst, die der Staatsanleihe schlägt. Also du kannst so weit runtergehen quasi, wie du willst. Du kannst auch ein 28er KGV oder ein 27er KGV nehmen. Machen wir mal einen 30er draus. Und dann hättest du jetzt, dann wäre die Aktie per Definition leicht überbewertet. Aber wenn du dann dabei bleibst, hättest du immer noch 12% pro Jahr gemacht bis Ende 2029, also über etwas mehr als 3,5 Jahren. Insgesamt 50%. Also da ist sogar noch Luft nach unten.
Wenn wir jetzt gerade in dem simulierenden Bereich drin sind, dann komme ich mal zu den Themen, wo ich eben für mich sagen würde, ab wann ist dieses Unternehmen eigentlich für mich dann zumindest mal okay bewertet? Und da sage ich, ich guck mal den 26er Gewinn dann immer, also den nächsten, den next to deliver quasi, den gucke ich mir an und sage im Moment, was wäre ich im Moment bereit, darauf zu bezahlen? Und ich bin bei dem Unternehmen für mich dahin gekommen, dass ich gesagt habe, also alles, was über 24 bei dem Unternehmen ist, wäre mir zu hoch. Das wäre dann ein Kurs von bei mir 470 Dollar im Moment. Und dann würde ich dieses 24er KGV in der Tat mit einem 12-13-prozentigen Gewinnwachstum haben und bin ja immer noch in der Situation, dass ich diese alteingeführte Kennzahl des Price Earnings to Growth Ratios gegenüberstelle und dann sage, das ist trotzdem noch zwei. Und es gibt ja eben auch Unternehmen, die wachsen sogar stärker, als ihr KGV ist. Also, weißt du, bei dem Unternehmen ist es einfach so, da habe ich das Gefühl, ich finde es spannend, relativ selbstverständlich von einem 30er oder 33er oder 35er KGV auszugehen.
Gucken wir mal, wenn du sagst, 24er KGV, ich habe das jetzt mal angegeben, dann kam ich auch auf 171 Dollar übrigens. Also sind wir quasi d'accord, was das Technische angeht. Wann wärst du denn da zum Zug gekommen bei MSCI, bei einem 24er KGV? Ich gucke gerade, wo hier die Abverkäufe waren, aber schon vor...
Da musst du wahrscheinlich weiter zu, ne?
2017. 2017 war die Aktie mal so günstig bewertet, dass es tatsächlich hier das 24er KGV getroffen wurde.
Ja.
Ja, ist halt natürlich die Frage, wann beziehungsweise ob das jemals wieder passieren wird.
Das finde ich ja genau das Reizvolle nach dem Motto, ist ja egal. Dann bin ich eben derjenige. Ich habe ja auch keine ernsthafte Position, muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, weil ich ja schon eine Hermes-Position habe, weil ich die damals aus einem anderen Grund mal kurz ins Depot gelegt habe und die immer noch da ist. Aber ich würde nie im Moment auf Basis der Bewertung eine strategische Position in der MS eingehen. Einfach klar kann es sein, dass dieses Bewertungsniveau bleibt. Klar kann es sein, dass das Bewertungsniveau auch nochmal stark nach oben geht. Aber wenn ich mir Unternehmensbewertungen angucke, komme ich eigentlich immer wieder zu dem Ergebnis, dass es Unternehmen gibt, die aus meiner Sicht, nicht aus der Sicht des Kapitalmarktes, eben oberhalb von dem notieren, was aus meiner Sicht dann eben rational zu bezahlen wäre. Und ich empfinde das eben, also MSCI ist eines der Unternehmen, wo ich glaube ich lange Zeit warten würde, bevor das für mich überhaupt in Frage kommen würde. Und das ist ja das Schöne, dass wir das anders sehen, weil wir haben das ist für mich hochgradig Spannende, wir haben eigentlich einen relativ ähnlichen Ansatz von der Herangehensweise, kommen aber bei dem Unternehmen zu einem anderen Ergebnis.
Für mich ist es ein Qualitätsunternehmen, das sehr gut in mein Depot gepasst hat, auch aus Diversifikationsgründen, und da war ich schon bereit, den Preis zu bezahlen. Ist ja spannend, wenn man dann vielleicht in ein paar Jahren mal sehen, wie es sich entwickelt hat.
Das sehen wir in der Tat eben immer erst in ein paar Jahren. Das macht es von daher, bei uns ist es ja so, im Gegensatz zu manchen Leuten, die sich dann in den sogenannten sozialen Medien dann immer fetzen und dabei mitunter einen Tonfall an den Tag legen, wo ich mich frage, wo ist eigentlich eure Kinderstube geblieben? Und nachdem der Muttertag jetzt gerade hinter uns liegt, was haben eigentlich eure Mütter in der Vergangenheit so falsch gemacht, dass ihr der Meinung seid, so aufeinander einschlagen zu können, rhetorisch? Das machen wir ja nicht. Wir stellen hier einfach fest, wir haben hier unterschiedliche Meinungen bei dem Unternehmen, zumindest was die Preiswürdigkeit anbelangt. Beim Qualitätsunternehmen werde ich den Teufel tun und widersprechen, nur eben sagen, bei mir wäre ein okayes Preisniveau eben 24er KGV. Und für dich ist es eben so, dass jetzt, wo das Unternehmen zu der 32 zurückgekommen ist, auf Basis der Wachstumsschätzungen bei Umsatz und Gewinn, was, muss man ja auch nochmal sagen, die Erwartungshaltung ist, dass das Wachstum im Gewinn überproportional ist, also stärker als das Umsatzwachstum, dass du eben zu dem Ergebnis kommst, dass es jetzt eben in Ordnung ist.
Das sind die stark steigenden Margen hier, die langfristig steigenden Margen, die du jetzt quasi gerade beschrieben hast. Die steigen schon seit 10 Jahren richtig.
Nochmal, also das ist auch in der Tat hochgradig beeindruckend. Die haben da natürlich immer mal eine gewisse, also zumindest auf Basis der Nettomarge, So wie ich es hier sehe, ist da eine gewisse Volatilität. Also die wachsen nicht immer, die gehen auch mal ein Stück zurück. Ne? In 23 sehe ich hier bei mir eine 45er Nettomarge. Die fällt dann eben in 24 mal auf 38,8% zurück. Es gibt ja da Vorkommnisse. Also von daher, da ist dann immer in der Tat, also ich habe mir auch angewöhnt, dann immer mal auch, also eher auf die 3-Jahres-Abstände zu gucken, um zu gucken, wie sehen eigentlich so die jeweiligen 3-Jahres-Wachstumszahlen aus, die man sich da angucken kann. Und das ist bei MSCI natürlich schon beeindruckend. Ne? Und ich sehe es eben, also das ist eben auch eine Sache, wir hatten am Anfang über KI gesprochen, dann kommen wir aber bei dem Unternehmen vielleicht zum Schluss mit deiner Antwort auf eine Abschlussthese von mir. Wir haben das Thema KI und ich behaupte ja bei so einem Unternehmen, dass die mit der Marktstellung, die sie haben, eben eher, dass es eher dazu führen kann, dass sich eine Wettbewerbsposition von der MSCI verbessert, dass sich auch Produkte verbessern und dass Kosten auch reduziert werden können. Und dass es hier eben ja grundsätzlich auch so sein kann, dass KI einer MSCI eher dabei weiterhelfen kann, auch noch stärker zu wachsen, was das Margenwachstum anbelangt und damit eben auch bei der Profitabilität zu wachsen. Und das siehst du vermutlich ähnlich.
Ja, genau. Also was du jetzt beschrieben hast, sind die Chancen, also Effizienzsteigerung unter anderem. Dann haben wir immer noch diesen Risikoaspekt, also werden sie disruptiert. Und da sehe ich nicht, vor allem nicht im Indexbereich, dass jetzt zum Beispiel OpenAI oder Anthropic oder so jetzt hier ins Index-Business rein wollen, ja. Weil das wäre, egal wer das macht, das wäre so kapitalintensiv und am Anfang hast du ja überhaupt keinen Fonds, der das macht. Du fängst ja quasi bei Null an und müsstest ja iShares oder wen auch immer überzeugen, dass die hier ihre Indizes austauschen soll.
Genau.
Und warum sollten die das tun? Wenn sie das wollten, dann hätten sie das schon längst gemacht. Dann wären sie zu Soul Active gegangen oder anderen, die günstiger sind. Ne?
Und dann sind wir beim Abschlusscheck bei der Aktie eben so, dass wir vollkommen Übereinstimmung damit haben, dass wir hier ein großartiges Unternehmen haben. Thorsten ist der Meinung, dass es im Moment ein fairer Preis ist. Ich nicht. Und die Argumente sind jetzt, glaube ich, ganz gut ausgetauscht worden. Wir haben für die Aktie uns sehr, sehr viel Zeit genommen, sodass es jetzt eben Zeit ist, einfach ganz direkt zu einem zweiten Unternehmen weiterzugehen, wo ich dann auf die Bewertungen gucke und sage so, ja, Moment mal, dass wir jetzt hier unterschiedlicher Meinung sind, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Wir sind bei Wolters Kluwer. Da meintest du auch in der Ankündigung von einem KI-Verlierer zu sprechen, aber eben in Anführungsstrichen, weil er vermutlich oder sogar wahrscheinlich keiner ist. Und nachdem ich eben das Geschäftsmodell von MSCI schon ein bisschen vorpreschend erklärt habe, lehne ich mich jetzt einfach mal zurück und überlasse dir die Bühne, Wolters Kluwer zum einen vorzustellen, der Grafik, die für die Zuschauer im Moment im Blick ist und die wird gleich wahrscheinlich wieder durch eine Aktienfinder-Grafik auch abgelöst, ist es eben so, dass man sehen kann, dass es dem Unternehmen zumindest gelingt, seine Umsätze vernünftig zu steigern, seine Marge vernünftig zu steigern und dass die Bewertung eigentlich im Moment auf einem Niveau ist, wo ich zumindest sage, ich bin jetzt sehr aufmerksam und jetzt erklärst du bitte, womit die eigentlich ihre Umsätze steigen, womit die ihre Marge steigen, was machen die eigentlich und warum sind sie so unter Wasser gekommen?
Also Wolters Kluwer ist ein niederländisches Unternehmen, ist ein Verlagshaus und ist ein Verlagshaus, das sich neu erfunden hat im Laufe der Zeit. Also ein Verlagshaus für Fachliteratur, also Bereiche Steuern, Compliance, was gibt's noch? Also alles Mögliche, was eigentlich keinen Spaß macht. Recht, Gesundheit macht vielleicht Spaß. Also solche Dinge.
Wenn man sie hat, wenn man sie nicht hat, macht es keinen Spaß. Also
Gesundheit, ja, richtig, richtig. Aber einige Sachen machen auch Spaß, wenn man sie nicht hat, zum Beispiel Steuern. Naja, also Fachliteratur halten wir mal fest. Also keine Unterhaltungsliteratur. Und das Unternehmen hat sich neu erfunden und hat sich, indem sie sich digitalisiert haben. Und Digitalisierung heißt, es ist ein Softwarehersteller im Prinzip geworden, der dieses Fachwissen in Software gießt. Also ich bin selber Kunde von Wolters Kluwer im Bereich Steuern. Ich habe seit 2004 diese sogenannte Steuersparerklärung. Jedes Jahr kaufe ich mir die wieder. Sind im Prinzip, eigentlich sind es per Definition keine wiederkehrenden Umsätze bei mir, aber schon. aber die meisten Umsätze sind tatsächlich wiederkehrend. Ich habe jetzt gelesen, Momentan sind sie bei 85% der Umsätze, die wiederkehrend sind. Ich habe die letzten Geschäftszahlen rausgesucht, also die letzten Quartalszahlen. Und das wächst auch nach wie vor mit 7%, diese wiederkehrenden Umsätze. Während die nicht wiederkehrenden Umsätze, und das ist auch teilweise das alte Printgeschäft, das sinkt. Ne? Das ist so vielleicht so ein bisschen ähnlich wie bei den Tabakherstellern, die alle Zigarette, die ist so ein Auslaufmodell, also relativ langsam, aber prinzipiell ist es ein Auslaufmodell. So ist es bei diesem Verlag mit dem, ja, mit dem Printgeschäft. Aber das ist okay, das ist im Rahmen der Strategie und das passt soweit schon. Die Zahlen waren an sich nicht schlecht, die letzten Zahlen. Man hat 5% organisches Wachstum hingelegt. Laut IFRS, also die offiziellen Zahlen, waren schlechter. Hat damit zu tun, dass der viel Umsatz in den USA gemacht wird, nämlich sage und schreibe 63%. Das ist wahrscheinlich überraschend. Also es ist ein niederländisches Unternehmen, ein niederländisches Verlagshaus, das fast 2/3 des Umsatzes in den USA macht. Und der Dollar ist ja unter die Räder gekommen im Vergleich zum letzten Jahr. Man vergleicht es ja immer mit dem Vorjahresquartal dann die Zahlen. Da war der Dollar halt noch stärker. Und deshalb sehen dann die Zahlen nicht währungsbereinigt nicht so gut aus. Aber in Summe passt das schon, ja. Und wenn ich jetzt vielleicht mal den Aktienfinder wieder einblende, was man hier sieht, das ist, es gab durchaus eine wackelige Zeit, hier der Dotcom-Crash, dann haben wir hier ja auch die Finanzkrise und da hat der Gewinn so ein bisschen gewackelt. Wir hatten sogar 2003 mal einen Verlust, aber man sieht, was ich sagte, dass der Verlag sich sozusagen neu erfunden hat und dass der Gewinn im Prinzip seit, ja, über 10 Jahren, eigentlich schon seit der Finanzkrise, schön steigt. Wir sehen auch steigende Margen, begleitet von steigenden Umsätzen. Ist auch da, hat auch damit zu tun, dass natürlich du über Software prinzipiell ja weniger Materialkosten hast. Also du hast einfach ein margenstärkeres Geschäft. Sie haben auch sehr viel im Cloud-Business. Das Cloud-Business macht übrigens 23% vom Umsatz aus und wächst noch stärker mit 14%. Also ist ein zukunftsgerichtetes Unternehmen. Und eigentlich ist es auch honoriert worden vom Markt in der Form höherer Bewertungen im Zeitverlauf und dann natürlich auch steigender Kurse. Bis vor kurzem, dann kam die KI-Disruptionsangst. Und ich zeige erstmal die Performance, die langfristige, sind wir 5 Jahre, wenn man jetzt die 10 Jahre sich anschaut, das ist logarithmisch, so sieht das Ganze linear aus, dann sieht man, dass es wirklich ein sehr guter Kursverlauf ist. Also die Aktie hat, ich gucke jetzt einfach mal hier, über 20% im Jahr abgeworfen, über hier über 9 Jahre, bis eben Anfang 2025. Da ist dann der Höchstkurs erreicht worden und dann ging es aber umso steiler bergab. Heute haben wir einen Kurs von fast genau 60 US-Dollar. Und diese 60 US-Dollar, muss ich mal gucken, die hatten wir schon im Jahre 2019, im Frühjahr 2019 erreicht, also vor 7 Jahren. Und jetzt sollte man ja eigentlich meinen, dass das Ganze dann fundamental entsprechend schon seine Spuren hat, beziehungsweise auch irgendwie begründbar sei. Und wenn man dann aber sich das Gewinnwachstum anschaut, dann sieht man, dass der Gewinn heute relativ hoch ausfällt, also eigentlich ist es auf Allzeit hoch. Und aktuell ist der Gewinn pro Aktie bei 5,64 Euro liegt er. Und jetzt zum Beispiel im Jahr 2019 lag er nicht mal halb so hoch, bei unter 2,50. Ja. Und das Ganze übersetzt sich dann eben auch in eine Dividendenrendite, die attraktiv sein kann. Also bei MSCI sind wir, haben wir die Dividenden ein bisschen übersprungen, weil die gerade etwas bei ungefähr 1,5% oder so liegt. Bei Wolters Kluwer liegt die Dividendenrendite, die aktuelle, bei 4,2%. Und es ist deutlich mehr, es ist richtig stark angestiegen durch den Kursverfall. Also Wolters Kluwer an sich gilt als solider Dividendenzahler. Ich kann mal schauen, seit wie vielen Jahren auch die Dividende steigern. Seit 17 Jahren immerhin. Seitdem sie ausschütten, glaube ich, steigern sie die Dividende im zweistelligen Bereich, also mit so 10% plus pro Jahr. Das auch schon nicht schlecht zu wissen. Wenn wir bei der Dividende sind, sieht man dann auch, dass die gedeckt ist, weiterhin auch durch den Gewinn und auch durch den freien Cashflow. Ist vielleicht auch nicht schlecht zu wissen. Also aus meiner Sicht steht jetzt keine Dividendenkürzung ins Haus. Und die Dividendenrendite ist ja deshalb so stark gestiegen, weil der Aktienkurs so stark gefallen ist. Und dann kommen wir auch auf den Punkt der Bewertung zu sprechen vielleicht. Und was man dann erstmal sieht, ich habe jetzt hier die 10 Jahre, die Entwicklung des Kursgewinnverhältnisses, bereinigten Kursgewinnverhältnisses über 10 Jahre. Und man sieht dann im Prinzip, dass von Jahr zu Jahr die Aktie mit einem höheren KGV gehandelt wurde. Mit den typischen Auf und Abs, aber im Prinzip ist das KGV immer teurer geworden und ging dann so weit, dass Wolters Kluwer irgendwann mit einem KGV von etwas über 34 bewertet wurde. Das war im Februar letzten Jahres. Und dann ist der Abverkauf passiert und der war wirklich schon dramatisch. Mittlerweile notiert die Aktie auf einem KGV von 11,5 ungefähr. Also deutlich, deutlich unter dem, wo sie vor etwas über einem Jahr lag, hat sich also gedrittelt. Das KGV hat sich gedrittelt. Und noch zur Vollständigkeit halber vielleicht im Schnitt der letzten 10 Jahre liegt das KGV bei 22 und aktuell liegt es bei ungefähr 11. Und fundamental betrachtet ist es so, dass das Unternehmen weiter wächst. Es ist alles jetzt die KI-Disruptionsangst, auf die man sicherlich noch einkommen, zu sprechen kommen. Aber so rein fundamental betrachtet, da frage ich dich jetzt auch nochmal, weil bei MSCI war das ja so ein bisschen unterschiedlich zu sehen. Tobias, würdest du jetzt vermutlich auch sagen, die Aktie sieht jetzt eher günstig aus, oder?
Ja, bei Wolters Kluwer gibt es für mich in der Tat nicht wirklich einen Grund zu widersprechen, sondern im Grunde genommen eher einen Grund dann zu sagen, das ist schön, dass du diesen Vorschlag hier mit reinbringst. Denn so ein Unternehmen mit so einer Historie, da werden aus meiner Sicht im Moment vor allen Dingen wirklich Risiken gesehen, partiell aus meiner Sicht dann eben auch überinterpretiert, weil unterschätzt wird, was es so mit Eigentumsrechten eigentlich auf sich hat. Und dass ja auch so ein Unternehmen auf die Idee kommen kann, selber KI einzusetzen. Ja, das ist ja auch eine Chance. Die haben hochgradig Expertenwissen in ihrem Unternehmen da. Dieses Expertenwissen ist teilweise auch älter, was nicht nur schlecht ist, weil dieses Expertenwissen dann auch in eine Wolters Kluwer eigene KI eingeführt werden kann und im Zweifelsfall die verbleibenden Arbeitsjahre bis zum Renteneintritt von diesen Kollegen auch noch dafür genutzt werden, dass die auf einmal kumpelmäßig zusammenarbeiten. Das erlebt man ja an einigen Stellen jetzt ohnehin schon, ihr vielleicht auch in eurem privaten Umfeld, dass einige Leute mit ihrer KI ein ganz gutes Verhältnis zu haben scheinen und die in jeden Entscheidungsprozess mit einbeziehen. Und damit kommen wir dann eben zur Bewertung. Und da ist es in der Tat so. Also das hier ist ein Unternehmen, was einen richtig schönen, auch da kontinuierlichen Track Record beim Umsatzwachstum zunächst mal hat. Ja, da sind dann immer so Phasen 2010 bis 2014 im Grunde genommen, war so eine Phase, ja, viel seitwärts, da war eben noch auch der Restauslauf des Umbruchs. So, und auf einmal zog es dann an. Dann ging es auf 4 Milliarden nach oben und stieg dann so in den Bereich auf 4,6. Dann verharrte man da wieder ein bisschen. Und dann kam so in 22 wieder der nächste Sprung auf 5,5. Und jetzt ist man eben bei 6 Milliarden Euro an Umsätzen, die man als Unternehmen hat. Und vor allen Dingen gelang es in dieser Zeit von 2010 bis 2015 in bestimmten Sprüngen und auch mal natürlich in einer gewissen Wechselbeziehung die Marge zu steigern. Also nicht jedes Jahr ging die Marge, die Nettomarge nach oben. Aber wenn man die 18% dann mal erreicht hatte, dann blieb es eben darüber. Das war ab 2022 der Fall. Und das hat man dann eben in 23, in 24, in 25 gehabt, dass die 18 jeweils getoppt wurden. Und mittlerweile ist man auch im Bezug auf das Geschäftsjahr 25 oberhalb von der 20. Und auch da sind wir dann wieder an der Stelle, in dem Moment, wo bestimmte Outputs erhöht werden können, andere Umsatzfelder erschlossen werden können, Kosten nicht zwingend steigen, ist es eben so, dass hier auch ein Margenausbau Ja? Beispielsweise durch bessere, schnellere Programmierungen nicht so viel im Wege zu stehen scheint. Und dann dieser Ratio-Verfall, den du ja schon angesprochen hast, den wir hier in der tabellarischen Form eben auch nochmal sehen, dann schon Bände spricht. Ich bin so rangegangen, also ich finde, es ist ein tolles Unternehmen, was du mitgebracht hast. Und bin dann so rangegangen, great company, fair price, ist für mich ein 15er KGV. 15er KGV bezogen auf das Jahr 26 sind 5,60 Euro mal 15 sind 84 Euro.
Lustig, habe ich auch aufgeschrieben, 15er KGV.
Naja, und das ist ja, weißt du, das ist ja das, wo ich mir im Vorfeld schon dachte, das wird total spannend, weil ich glaube, dass wir an einigen Stellen eine brutale Übereinstimmung von den Herangehensweisen haben und wir kommen trotzdem manchmal zu unterschiedlichen Ergebnissen. Deswegen ist es eigentlich schön, dass wir jetzt einmal eine MSCI haben, wo wir uns eben unterscheiden und dann haben wir eine Wolters Kluwer, wo wir relativ klar eine Übereinstimmung haben. Denn ich mache ja dann noch weiter. Also es gibt ja nicht nur erstmal den fairen Preis für mich, wo ich sage, okay, das ist mal das Einschießen. Ich will ja nicht den fairen Preis zahlen. Ich bin ja ein Geizknochen. Ich will ja eigentlich ein preiswertes KGV haben. Und ein preiswertes KGV ist für mich ein 12,5er KGV bei dem Unternehmen. Kommt ja noch eine Stufe. So, und dann sind wir eben bei 70 Euro. Ja, dann sind wir bei 70 Euro und da sage ich dann eben, dann ist der Titel eigentlich schon preiswert. So, und in der Idealvorstellung, die ich bei Echtgeld TV eben auch mitunter erreichen kann, auf Basis meiner Einstufung, die ja jeder Zuschauer dann auch anders machen kann, die du anders treffen kannst, komme ich ja noch zu einem dritten Preis. Und da, wo ich dann eben sage, also da muss ich dann aber auch, also da muss ich dann, da gibt's auch keine, da kann es auch keine Ausreden mehr geben, da sage ich dann eben, also irgendwann ist so ein Ding auch billig. Billig wäre sie für mich bei einem 10er KGV bezogen auf die Erwartungen für 26. Das wäre 56 Euro. Aber auf der anderen Seite, das ist jetzt ein 11er KGV. Ich hatte das Unternehmen bisher nicht im Blick. So. Und vor dem Hintergrund sage ich eben auch, das wäre ja schade, wenn das nur, weil ich auf einen KGV-Punkt jetzt Wert lege, deswegen sage, naja, dann mache ich das eben nicht. Wegen eines KGV-Punktes. Wird es jetzt nicht passieren, dass ich die Aktie deswegen dann nicht ins Depot nehmen will, weil wir wollen Follow-ups machen. Zu dem Titel machen wir dann mal definitiv ein Follow-up, ob das so eine gute Idee war. Aber ich würde jetzt eigentlich hingehen, so das Standard-Investment bei mir ist ja bei einem ersten Kauf dann 2.000 Euro. Hier bietet es sich jetzt an, mit 1.800 zu machen, weil dann habe ich nicht 1.800 Stück, nee, 1.800 Euro, dann habe ich nämlich 30 Stück im Kauf, dann sind es 1.800, die ich investiere, das ist knapp 2.000 und sollte sich die Aktie nochmal ermäßigen, kann man ja auch nochmal nachschauen. Aber gibt es aus deiner Sicht eben Gegenargumente, die gegen einen Kauf sprechen oder hast du vielleicht noch einen Verstärker in der Hinterhand, der mir sagt, vielleicht ist jetzt in der Tat auch wirklich ein ganz guter Moment, weil bestimmte Sachen, zum Beispiel zum Thema KI, werden im Moment eigentlich relativ wenig auch aus deiner Position herausgespielt.
Nee, es ist tatsächlich so, wie du sagst, also Wolters Kluwer hat eine KI-Strategie und allgemein ist es so, dass, ich glaube, das haben wir im Teaser schon gesagt, Softwareunternehmen ja auch von KI profitieren durch diese zum einen Effizienzsteigerung, sie können effizienter arbeiten, das heißt, darauf hast du bereits hingewiesen, aber auch sie können ihre Produkte verbessern. Das ist nicht nur Wolters Kluwer, auch sogar bei Adobe ist das der Fall. Ne? Auch wenn wir arbeiten übrigens auch mit Adobe und auch unser Software, unser Designer sagt dann, wir haben zwei Designer, aber der erfahren ist dann auch, wow, das ist ein neues Feature und das ist cool, das hat mir jetzt geholfen, das kriege ich noch schneller die Sachen damit gemacht. Aber zurück zu Wolters Kluwer, KI-Strategie. Also was die machen ist, die entwickeln kein neues KI-Modell, sondern sie nehmen die bestehenden und zwar nehmen die da alle großen. Also das heißt dann agnostisch, KI-agnostisch in der Fachsprache. Sie legen sich also nicht fest auf eins und tun das dann aber feintunen, so nennen die das tatsächlich. Das heißt, da kommen dann diese Fachexperten von Wolters Kluwer hin und schreiben Prompts vor, generieren Kontext, wie das vom Stil, Tonalität und allgemeine Anforderungen, wie das quasi reagieren soll, wenn dann der Endverbraucher damit interagiert. Und wenn der Endverbraucher dann damit interagiert, dann gibt es sowas, das heißt Grounding. Da geht es dann darum, diese Halluzinationen komplett wegzukriegen, die ja KI-spezifisch sind und vor allem dann auch die KI kontextspezifisch, also fragenspezifisch, mit den eigenen Inhalten zu füttern, die es im Internet nicht gibt. Die also Wolters Kluwer hat. Man sagt ja immer, dass es verschiedene Burggräben gibt bezüglich KI und einer dieser Burggräben sind eigene Daten. Ja, unternehmenseigene Daten, an die die KI eigentlich gar nicht so nicht rankommt, wenn das Unternehmen die nicht freigibt. Und das ist bei Wolters Kluwer eben der Fall. Und in Summe halte ich das deshalb, die KI-Strategie, für nachhaltig, aussichtsreich, sind auch immer wieder Experten eingebunden in diesen KI-Prozess, weil man ja weiß, dass man sich auf KI alleine 100% nicht verlassen kann. Und diese Kombination aus Erfahrungsschatz, aus Experten, die diese KI-Strategie quasi begleiten, halte ich schon für erfolgversprechend.
Was man jetzt eben auch noch machen kann, ich hatte ja eben gesagt nach dem Motto, ich halte sie für billig auf einem Niveau von 56, dass ich im Grunde genommen schon jetzt einfach deswegen, damit ich genau dieses Ding habe, die nächsten 20 Stück, das sind dann 1200 Euro auf Basis eines Ist-Kurses, aber ich gehe jetzt eben nochmal mit einem Limit ran und sage, bei 56 würde ich nochmal 20 nachlegen. Das wird jetzt heute eben offensichtlich nichts werden, aber es kann ja mal sein, dass es im Zuge von irgendeiner Marktverwerfung, von irgendwelchen anderen Sachen nochmal dazu kommt, dass die Aktie nochmal einen entsprechenden Dip macht. Aber das, was man im Moment so gelesen hat und das, was auch beim jüngsten Investor Relations Update rauskam, ist eben, dass das Unternehmen für 2026 alles bestätigt hat. Es gibt weiterhin ein gutes, ein organisches Wachstum. Es gibt eine weitere Margensteigerung. Es gibt ein hohes einstelliges Wachstum bei den Gewinnen pro Aktie. Und man darf ja auf eine Sache vielleicht auch nochmal kurz hinweisen, Thorsten. In der Echtgeld-TV-Grafik, die ich hier habe und wegen der ihr wie immer rechts ranfahrt und euch die runterladet, da gibt's ja in der letzten Zeile die Shares Outstanding. Und was hier eben auch ein Punkt ist, ist, dass dieses Unternehmen ja auch noch auf die Idee kommen kann und könnte zu sagen, na, unsere Aktie ist aus unserer Sicht eigentlich ein bisschen zu günstig und deswegen will man in diesem Jahr eben auch noch weitere Aktien zurückkaufen. 164 Millionen Euro hat man schon in 26 gekauft und bis zu 500 Millionen Euro darf man ausgeben. Also von daher ist man da im Moment eigentlich gerade dabei, auch weiter zurückzukaufen. Im Moment gibt es gerade eine Tranche, wo man nochmal 80 Millionen Euro auszugeben bereit ist und die dann eben bis zum 3.8. Ja, so mandatiert hat, so ist die Formulierung. Also das ist eben auch ein Thema, dass die dann eben auch dieses günstige Bewertungsniveau dafür nutzen, Aktien zurückzukaufen. Hat dann eben auch nochmal einen ganz netten Effekt auf die Aktienanzahl und dann logischerweise auch den Gewinn pro Aktie. Also wir haben hier ein günstiges Unternehmen, was Aktien zurückkauft, weil es das Unternehmen selber für zu günstig hält. Wir haben Unternehmen, wo die Umsätze wachsen. Wir haben Unternehmen, wo die Margen wachsen. Wir haben Unternehmen, was im Moment sehr, sehr stark negativ gesehen wird.
Es kann tatsächlich sein, dass dein Kauflimit erreicht wird. Also es ist ja noch nicht, der Turnaround ist ja noch nicht erfolgt. Die Stimmung ist ja nach wie vor gedrückt und schlecht.
Der Turnaround bei der Bewertung, aber an anderen, also du sprichst von einem Turnaround.
Fundamental braucht ja kein Turnaround.
Genau.
Fundamental ist ja nicht in der Krise.
Genau, also fundamental fragt man sich eigentlich, was ist da eigentlich los? Also was ist euer Problem? Und wenn ihr ein Problem, das ist ja auch schon spannend, wenn ihr beispielsweise ein Problem mit dieser Aktie habt, dann schreibt auch da gerne in die Kommentare die Gegenposition, die ihr da habt. Spielt ihr gerne den Advocatus Diaboli und sagt uns, was wir, Thorsten und ich, aus eurer Sicht komplett übersehen oder falsch einschätzen.
Eine Geschichte ist klar, was in den Kommentaren kommen wird. Ein Kursverfall-Auslöser war ja zum Beispiel dieses Entropic-Plugin im Legal-Bereich, ne? Dass man dann gesagt hat, dann kam es wieder gleich ein Abverkauf, auch von Thomson Reuters und anderen, also Konkurrenten von Wolters Kluwer. Aber was sind denn diese Plugins? Das sind einfach nur, sage ich jetzt mal, denen fehlen die Inhalte. Die haben dann diese sogenannten Konnektoren, dass sie an die Dokumente rankommen, die du hast, aber die musst du halt erstmal haben, wenn du kein Wolters Kluwer-Kunde bist oder Thomson Reuters und so weiter. Dann geben sie dir noch so Shortcuts vor, so sofort definierte Prompts quasi, die du machen kannst, über so Shortcut-Befehle. Aber das sind quasi alles so Container, sage ich mal, mehr oder weniger, und so Infrastruktursachen, damit du das machen könntest, aber deshalb hast du immer noch keine Inhalte.
Weil wir sind ja beide von der Aktie im Grunde jetzt stärker überzeugt, als wir die Schattenseiten sehen. Und vor dem Hintergrund bleiben wir da positiv. und bleiben jetzt auch bei dieser Aktie stehen. Die dritte Aktie, die Thorsten mitgebracht hat, die gibt's erst nach dem Wochenende. Hat einen Grund. Wir machen kommende Woche weiter mit einem sehr spannenden Titel, der für viele von euch, die gerade auf regelmäßige Erlöse, auf verlässliche Erlöse stehen, sicherlich in der Betrachtung wert ist. Aber das machen wir eben erst kommende Woche. Und zwar dann schon am Dienstag. Und jetzt sage ich erstmal danke für Teil 1, Thorsten. Bleibt gesund, investiert und seid dann schon am Dienstag das nächste Mal wieder mit dabei bei Echtgeld TV.